Nee, also ich wusste schon immer, ich werde irgendwann gründen. Ich wusste nur nicht, in welchem Bereich und was genau. Und ich habe mich vorher nicht bereit gefühlt. Aber ich wusste, ich will etwas bewegen, ich will etwas Größeres machen. Aber bei älteren Menschen ist das so, die haben so eine Gelassenheit und so eine Ruhe. Ja, es wird schon werden, nimm dir die Zeit, mein Gott. Wenn du es nicht in deinen 30ern machst, dann machst du in deinen 40ern und wenn nicht in deinen 40ern, dann machst du in deinen 50ern. Wenn sie auch noch wissen, wie sie das Gerät als Werkzeug nutzen können, dann wird es total lustig. Und darauf freue ich mich, wenn alle dann online sind und ja, stell dir vor, Beauty-Blogger oder ja, Fashion-Blogger. Ich glaube, das sind die besseren Influencer tatsächlich.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Timon Vorhoff. Schön, dass du diese Woche wieder dabei bist. Wir hatten vor 2 Wochen gab es keine Episode. Sorry dafür. Jetzt geht es allerdings wieder im normalen Rhythmus weiter. Thema des heutigen Podcasts, der heutigen Folge, ist die Digitalisierung und vor allem der Teil der Gesellschaft, der durch die Digitalisierung sehr vergessen wird. In Zahlen sind das 16 Millionen Menschen. Vor allem ältere Menschen, die von der Digitalisierung abgehängt werden, auch wenn das Tempo in Deutschland nicht ganz so schnell ist. Du kennst sicherlich auch einige Menschen, die in deinem Umfeld sind, die vielleicht gar kein Smartphone haben, Schwierigkeiten mit WhatsApp bereits haben. Genau da hat Joya dann letztes Jahr angesetzt mit ihrem Startup, mit dem sie letztendlich die älteren Menschen wieder ans Netz bringen will. Wie Joya das dazu gekommen ist, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt hat und was sie vor allem auch von den älteren Menschen wiederum auch lernen kann und gelernt hat, das erfahrt ihr im Gespräch. Folgt dem Podcast hier direkt schon mal bei Spotify, falls ihr es noch nicht tut. Und ich würde mich riesig, riesig freuen über eine kleine, aber feine Bewertung bei Spotify. Jetzt seit neuerdings möglich. Mit 1, 2, 3, 4 oder auch 5 Sternen, je nachdem, wie es euch gefällt. Und genau, sehr schnell gemacht. Am besten direkt einmal reingehen. Wir gehen jetzt rein ins Gespräch. Viel Spaß. Ja, hallo liebe Joya. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Ich freue mich heute mit dir gemeinsam über dein Startup zu reden und vor allem auch die Reise, wie es dazu gekommen ist, vom Silbersalon. Und ja, das Ziel, vielleicht vorweg schon mal, Silbersalon, ihr bringt ältere Menschen ins Netz, wenn man das mal so in einem Satz zusammenfassen darf. Und ihr habt euch 2020 gegründet. Ihr gebt Trainings, Anleitungen, ihr organisiert Online-Stammtische in Form von Spieleabenden und Erzählabenden und habt letztendlich das Ziel, von den 16 Millionen Menschen, die aktuell leider noch im Abseits stehen in der digitalen Welt, mit reinzuholen und dafür zu sorgen, dass sie an diesem Teil der Gesellschaft dann auch teilnehmen können. Und seid da schon sehr aktiv und habt da aber noch Großes vor. Und ich möchte mal das nochmal einfach vorweg für die Hörerinnen und Hörer, damit sie wissen, worum es im Groben geht. Jetzt einmal erstmal zu dir. Ich weiß, du bist 30 Jahre alt, wohnst in Berlin. Da finden ja auch dann die meisten Workshops statt aktuell. Ja, direkt die erste Frage: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, es braucht noch sowas wie den Silbersalon? Ich weiß, dass es mit einer 90-jährigen älteren Dame zusammenhängt mit dem Namen Lydia, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es letztendlich dann dazu gekommen ist. Wer ist Lydia und wie habt ihr euch kennengelernt?
Danke für die Vorstellung. Ich muss gleich korrigieren. Ich bin mittlerweile 31 Jahre seit Dezember.
Okay.
Genau. Ja, Lydia ist meine 90-jährige Nachbarin. Und alles hat begonnen zum ersten Lockdown im März 2020. Ich glaube, Der 15. März war das sogar, um genau zu sein, Montag. Genau, ich habe im März auf dem Weg zum Joggen meine Nachbarin kennengelernt, zu der ich jetzt nicht so viel Kontakt hatte. Also überhaupt, meine Nachbarn waren relativ fremd bis dato, weil ich einfach nicht so oft zu Hause war. Meistens habe ich meine Zeit im Büro verbracht und genau, zum Lockdown habe ich sie getroffen und ihr angeboten, sie beim Einkaufen zu unterstützen. Und ihre Antwort war, nee, sie braucht keine Unterstützung beim Einkaufen. Und sie wünscht sich nichts Sehnlicheres als mehr sozialen Kontakt, vor allem mit jüngeren Menschen. Mhm. Und ja, aus dieser Begegnung ist ein etwas längeres Gespräch geworden. Und ich habe mich dann beim Joggen gefragt, was kann ich tun, um ihr zu helfen? Was kann ich tun, damit sie mehr Kontakt hat, vor allem in Zeiten von Corona? Und ich habe mir gedacht, okay, jeder spielt gerne. Mhm. Das verbindet alle Generationen. Es gibt niemanden, der nicht gerne spielt. Das ist nicht eine Frage des Alters. Und dann habe ich 2 Tage später in meinem Wohnzimmer über mein Smartphone einen Zoom-Call organisiert für einen Spieleabend und meine Freunde eingeladen, meine Nachbarn eingeladen, den Zoom-Link geteilt und wir haben Stadt, Land, Fluss gespielt mit verrückten Kategorien. Und meine Nachbarin habe ich auch eingeladen. Die hat sich dann vor mein Smartphone gesetzt und ganz viele nette Menschen kennengelernt. Und ich konnte wirklich sehen, wie sie auf einmal angefangen hat, während des Abends sich zu öffnen und zu strahlen. Sie hat Geschichten geteilt. Und die Jüngste, die war erst 12. Und meine Nachbarin war die Älteste an diesem Spieleabend. Und das war total schön zu sehen, dass mit so wenig Aufwand ich an diesem Abend meine Nachbarin happy machen konnte. Und das habe ich dann jeden Donnerstag zur gleichen Uhrzeit organisiert. Und die Runden wurden immer größer.
Okay. Das war quasi ein Stammtisch.
Genau, einfach ein Stammtisch, eine Videokonferenz mit fremden Menschen, aber auch mit Freunden und Familie. So hat alles angefangen.
Ja, das war, ich kann mich da auch so ein bisschen erinnern an diese Zeit, wo wirklich dieser erste Lockdown war, wo man wirklich, wirklich die Kontakte sehr, sehr eingeschränkt worden sind. Man wusste noch nicht, wie ist das mit dem Virus, man hatte selber noch Unsicherheit. Und dann war natürlich die Suche auch jetzt, bei mir kennen das auch innerhalb der Familie einfach, was kann man denn online machen, außer halt nur generell eine Videokonferenz, sondern wie kann man zum Beispiel so einen Spieleabend machen, was gibt's da für Apps und irgendwelche, Stadt, Land, Fluss ist da, glaube ich, ein sehr liebtes Spiel natürlich gewesen und hab da aber auch das Problem gehabt, zum Beispiel dann auch meine Oma damit reinzuholen und die wohnt aber leider nicht bei mir gegenüber, dass ich sie auch einfach zu mir holen kann und einladen kann und vor Smartphone setzen kann, sondern ich wohnt halt in Freiburg. Ich habe damals noch in Köln gewohnt und übers Telefon dann zu versuchen, sowas zu erklären, lad dir mal die App runter und dann musst du dann dich da erstmal durchklicken und so weiter und so fort. Unmöglich.
Also ich habe es tatsächlich schon ein paar Mal gemacht, dass ich Oma und Opa aus der Ferne geonboardet habe, die ersten Schritte erklärt habe zu einer Videokonferenz, aber das kann dann auch mal 60 bis 90 Minuten dauern, gerade beim ersten Mal. Erfordert extrem viel Geduld und ich kann natürlich nachvollziehen, wenn nicht jeder die Geduld hat und vielleicht auch nicht so erklären kann, wie es die ältere Generation aber bräuchte. Und der Stammtisch war ja der Anstoß für die Gründung beziehungsweise für Silbersalon. Aber was danach passiert ist eigentlich, war viel wichtiger, denn es wollten sehr viele Nachbarn und Bekannte teilnehmen, gerade Ältere, also 70 plus. Sie wussten aber nicht, wie man überhaupt zu der Zoom-Konferenz kommt. So. Und deswegen die Idee ursprünglich, und die Idee ist aber auch nach wie vor, Menschen zu vernetzen durch Technologie und durch Wissen, durch digitale Bildung. Ich habe dann Smartphone-Kurse in der Nachbarschaft angeboten, persönliche, 1:1.
Wo hast du die gemacht? Also du bist zu denen dann hin oder hast du eingeladen bei dir in der Wohnung?
Nee, ich habe das manchmal einfach draußen im Park gemacht oder ich bin, also ich habe auch Hausbesuche gemacht oder eben bei mir zu Hause oder ja, je nachdem, also zwischenzeitlich gab es ja auch Cafés, wo man sich mit Abstand und Hygienemaßnahmen hinsetzen konnte. Also öffentlicher Raum, privater Raum, überall, wo es gerade ging, aber immer in 1:1 und Schritt für Schritt. So, und als das zur Vollzeittätigkeit geworden ist, also ich muss sagen, ich habe 2020 ab dem ersten Lockdown fast 24/7 nur Smartphone- und Tablet-Kurse gegeben. Und wie gesagt, die Stammtische wurden dann auch immer größer und aus einem wurden dann zwei und dann drei. Habe ich mich irgendwann im November, also ich, nach einem halben Jahr, habe ich mich gefragt, wie es sein kann, dass wir dafür eigentlich keine bundesweite Lösung haben oder wie es sein kann, dass wir jungen Menschen immer mehr entwickeln und bauen, aber nicht so sehr an diese ältere Generation, also diese ältere Zielgruppe denken, die auch mitgenommen werden müssen.
Ja, die Diskussion, die war ja viel über die Schulen, ne? Wie kriegen wir es jetzt hin, dass die Kinder aus dem Homeoffice sozusagen auch dann Schule am Schulleben teilnehmen können und so weiter und so fort. Aber der andere Teil, wie du gerade schon gesagt hast, der ist tatsächlich, war für mich jetzt überhaupt nicht auch präsent in den Diskussionen, die dann da stattgefunden haben.
Ich glaube, das ist auch das Problem, denn bis zu dieser Begegnung und diesen Stammtischen, muss ich sagen, war mir auch das Problem nicht so bewusst und die Auswirkungen und die Folgen. Denn mittlerweile, klar, ich habe selber über 1000 Stunden selbst gecoacht. Die Geschichten wiederholen sich und es ist wahnsinnig traurig zu sehen, in wie vielen Lebensbereichen und wie oft im Alltag diese wertvolle Generation ausgeschlossen wird. Einfach, weil sie mit der Technik nicht hinterherkommen, damit nicht aufgewachsen sind. Und für mich ist das auch es ist zu meiner Mission geworden, auch mehr Bewusstsein zu schaffen. Nicht nur das Problem zu lösen, sondern auch unserer Generation zu zeigen, wir müssen etwas tun, wir müssen Produkte bauen, die für alle Generationen zugänglich sind. Und wir müssen diese Generation, die ältere, wieder integrieren in unsere digitale Gesellschaft. Es führt kein Weg dran vorbei. Also wir tun uns auch als Gesellschaft keinen Gefallen, wenn wir irgendeine Generation oder überhaupt Menschen abhängen. Mhm.
Definitiv. Und du hast jetzt gerade gesagt, du hast das sozusagen nebenbei gemacht. Irgendwann ist es so ein bisschen zur Haupttätigkeit geworden. Was hast du denn bis zu dem Punkt, was war denn dein Hauptjob sozusagen? Also ich weiß, du warst vorher im Ministerium ja auch tätig und hast dann nochmal gewechselt für ein bisschen mehr Agilität in ein Startup. Da warst du dann sozusagen tätig, hattest auch einen Vollzeitjob.
Mhm. Genau, ich bin also kurz vor der Verbeamtung. Also ich glaube, ich war fast 8 Jahre im öffentlichen Dienst. Mehrere Jahre die Assistentin der Bundesgleichstellungsbeauftragten. Und dann habe ich Mitte 20 gemerkt, okay, ich brauche was Neues. Ich möchte ein Tech-Startup joinen und mit aufbauen und mit gestalten. Ich möchte mit einem internationalen Team arbeiten und habe dann bei FI angefangen. Das ist ein Wareneinkaufsfinanzierer, also Klarna für B2B-Rechnungskauf. Und ich war eine der ersten Mitarbeiterinnen und habe das von 2018 bis 2020 habe ich das gemacht, Vollzeit. Und dann habe ich die Firma verlassen. Und also zum ersten Lockdown war gerade der Übergang. Also beziehungsweise wollte ich mir eine Auszeit nehmen. Hatte fast 12 Jahre immer Vollzeit gearbeitet. Und 2020 war meine Pause, beziehungsweise ja, Neuorientierungsphase eigentlich.
Geplant.
Ich wollte
eigentlich.
reisen.
Okay,
genau,
gut.
Ich wollte eigentlich reisen.
Ja, und da hat dir dann Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Genau.
Und dann, das heißt, du hast sowieso irgendwie ein bisschen Zeit gehabt und Reisen ging nicht. Und dementsprechend, das, was du jetzt vorhin auch schon beschrieben hast, dann wurden es mehr Workshops, es wurden mehr Spieleabende und so weiter und so fort. Und ihr habt euch dann im Oktober, November dann tatsächlich gegründet. Erklär uns oder hol uns nochmal so ein bisschen ab, wie es dann letztendlich zu der Entscheidung kam, dass du gesagt hast, okay, das machen wir jetzt oder das mache ich jetzt.
Genau, also ich hatte mir fest vorgenommen, Dinge zu tun, die mir Freude bereiten, die mir Spaß machen. Also ich hatte mir fast sogar ein Jahr gesetzt. Genau, und ich habe festgestellt, dass ich gerne ja Sport mache, dass ich gerne koche. Ich habe viele Sachen nachgeholt, für die ich sonst einfach wenig Zeit hatte. Ich muss sagen, ich habe ja den Lockdown ganz am Anfang sogar etwas genossen. Das berühmte Wort Entschleunigung, was ich vorher so gar nicht kannte oder genutzt habe, traf auf jeden Fall auf mein Leben auch zu. Ich hab's genossen tatsächlich am Anfang. Und ich wusste, ich möchte mich mehr sozial engagieren. Ich motiviere und helfe gerne andere Menschen, die Unterstützung brauchen. Also ich habe ja ich habe ja mehrere Jahre auch HR gemacht und viele Mitarbeiter geonboardet. Und das hat sich ganz gut angeboten, älteren Menschen Smartphone-Coachings anzubieten, damit sie auch zu der Zeit, also zur Pandemie, in Kontakt bleiben können. Und das ist alles, das hat sich organisch entwickelt. Also es hat mir so viel Freude bereitet, dass ich dann, ich habe gar nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich habe immer mehr Menschen getroffen, ich habe über verschiedene Plattformen meine Hilfe angeboten und ich habe auch Flyer erstellt und sie verteilt und war dann beschäftigt, habe Family and Friends davon berichtet, wie schön sich das eigentlich anfühlt, wenn man anderen Menschen hilft, weil gerade Ältere sind so dankbar für so, also ganz banale Hilfestellungen, die mir überhaupt nicht schwerfallen, sind sie so dankbar. Und dann nach einem halben Jahr im November, da habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen. Für mich, ich kann mir nicht vorstellen, mich jetzt zu bewerben, irgendwo als Angestellte nochmal anzufangen oder im Bereich HR nochmal Positionen zu starten, sondern mir war relativ schnell klar, okay, du musst gründen und du willst dieses Problem lösen, weil es bereitet dir wahnsinnig viel Freude und du machst das sehr gerne. Plus mein Background ja hat mir auch auf jeden Fall in die Karten gespielt. Ich liebe es, Menschen und Tech zu verbinden. Und genau, dann habe ich die ersten Schritte eingeführt.
Ja, es klingt relativ logisch, so wenn man dir gerade zugehört hat, dass es eigentlich gar keine andere Möglichkeit gab, als das dann Vollzeit zu machen und da auch dann ein Startup auszugründen. Was waren dann die ersten Schritte?
Also am Anfang, also einfach nur, also so simpel wie möglich. Klar, das Administrative, aber was mir geholfen hat von Tag 1, also auch bevor ich gegründet habe, mit Menschen zu sprechen, mich zu vernetzen, mit anderen Gründern zu sprechen und ja, mir auch, ich habe mir einen Coach, einen Gründungscoach zur Seite geholt. Das hat auch, also natürlich am Ende des Tages muss man alles selber umsetzen, aber es ist einfach total hilfreich, wenn man regelmäßige Termine hat und sich mit jemandem austauschen kann, gerade wenn man Solo-Founder ist. Das heißt, das Netzwerk und der eigene Beirat, den man sich zusammenstellt, ist total wichtig. Und ja, einer der ersten Schritte war Marketing, also noch mehr Menschen zu erreichen. Da hatte ich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen Glück, weil Fernsehen und Radio auf meine Aktion aufmerksam geworden sind. Also ich habe es natürlich auch über Social Media gepusht und es war kurz vor Weihnachten und ich habe eine Aktion gestartet, die hieß Gemeinsam statt einsam. Ich habe mir gedacht, okay, es ist bald Weihnachten und dieses Weihnachten ist anders als viele, viele Feiertage in den letzten Jahren oder zuvor. Viele werden Weihnachten alleine feiern müssen, sowohl jung als auch alt. Ich habe auch selber Weihnachten alleine gefeiert, also die letzten 2 Jahre sogar. Und ich habe mich gefragt, okay, wie können wir zusammen Weihnachten verbringen und wie können wir zusammen alleine sein? Und dann habe ich Flyer erstellt, Social Media genutzt, die Aktion promoted, sogar die Digitalministerin immer wieder getaggt, bis sie es gerepostet hat, also solche Spielchen. Mhm. Und genau, und dann waren wir zu Heiligabend Primetime bei der Abendschau. Das heißt, die haben die Events, die ich über die Weihnachtstage organisiert habe, also auch Spieleabende, Erzählcafés, Literaturkreise, haben sie mir über die Schulter geschaut und das hatte natürlich eine ziemlich große Reichweite. Also noch während der Ausstrahlung hat mein Telefon nonstop gebimmelt. Ganz viele Menschen, die mir auf die Mailbox gesprochen haben, gesagt haben, hallo, ich wohne in Spandau, ich bin 80 Jahre alt, mein Sohn kann mir das nicht erklären, ich brauche Hilfe. Genau, und dann habe ich mich gefragt, okay, wen brauche ich im Team? Und der erste Schritt danach war der erste Praktikant, der erste Trainer, weil ich konnte natürlich nicht mehr alleine die Trainings umsetzen. Deswegen war für mich relativ schnell klar, ich brauche Personal.
Die, du hast jetzt gerade gesagt, dann kamen die ersten Anrufe. Das wäre jetzt nochmal so eine Frage gewesen, die mich auch interessiert hätte. Zum einen, wen hast du versucht, mit dem Marketing zu erreichen? Waren es letztendlich die Zielgruppe selber, die ja jetzt über soziale Medien zum Beispiel nicht so gut zu erreichen ist? Oder hast du eher direkt versucht, diejenigen zu erreichen, die entsprechend auch schwierig in den Kontakt, in den digitalen Kontakt kommen mit ihren älteren Liebsten? Und wer hat dann bei dir angerufen? Du hast gerade gesagt, das waren auch 80-Jährige, aber waren es letztendlich auch viele, die gesagt haben, oh, wir haben da auch Probleme, unsere Oma, unsere Mutter zu den ganzen Calls mit reinzubringen. Wie sah da ganz kurz vielleicht nochmal so die Verteilung aus? Was war das Ziel und wer hat dann letztendlich sich gemeldet?
Ich habe tatsächlich von Anfang an beides probiert. Ja. Einmal online über die Kinder und offline über die, also wie gesagt, über Flyer, Fernsehen, Radio, genau. Es haben sich auch viele Kinder und Enkel gemeldet, die gesagt haben, das ist genau was für meine Mutter oder für meine Großeltern. Ich muss auch dazu sagen, es war nicht nur Generation 70 plus, also es haben sich auch ganz viele Lehrer bei mir gemeldet. Also, oder auch einfach Dozenten, junge Menschen, also Mitte 50-Jährige oder Anfang 60-Jährige, ja, die gesagt haben, ich komme da nicht hinterher, alles ist jetzt umgestellt, ich muss jetzt meinen Unterricht oder mein Training digital anbieten und bin total überfordert. Also am Anfang habe ich auch wirklich jeden Technikberatung angeboten oder der oder die Unterstützung gebraucht hat. Irgendwann habe ich das dann eingegrenzt, aber am Anfang war konnte jeder kommen. So, und das war relativ gut verteilt, also wobei ich sagen muss, die Zielgruppe direkt, das waren mehr, die auf mich zugekommen sind. Genau. Ich habe ja auch kein Geld gehabt. Ich habe ja auch bisher alles gebootstrapped. Deswegen habe ich kein Geld gehabt, um Ads zu schalten oder irgendwelche verrückten, teuren Tools zu nutzen, sondern ja, ich habe Menschen im Park angesprochen, ich habe in den Apotheken habe ich Flyer verteilt, ich habe eine Firma angerufen und den CEO gefragt, ob er mir ein paar Flyer spenden kann. Hat er auch gemacht. Der ist heute einer meiner Mentoren, begleitet mich jetzt auch schon eine ganze Weile. Aber er war tatsächlich der Erste, den ich angerufen habe, weil ich wusste, der hat eine Marketingagentur und in der letzten Firma bin ich auf die Agentur gestoßen. Und dann habe ich gedacht, okay, einfach mal fragen. Ist eine gute Sache, ist ein gutes Timing. Menschen helfen gerne. Und dann habe ich, glaube ich, fast 5000 Flyer geschenkt bekommen und die habe ich dann fleißig verteilt.
Cool. Und dementsprechend haben dann die ersten Workshops auch stattgefunden. Ihr habt also auch Anleitungen erstellt, die man bei euch quasi kaufen kann. Und dadurch ist dann letztendlich sind dann die ersten finanziellen Mittel auch reingekommen, sodass ihr natürlich dann auch andere Möglichkeiten da hattet. Aber am Anfang, ja, natürlich schwierig, wenn man mit Null sozusagen anfängt. Dann muss man kreativ werden. Es ist jetzt so ein bisschen ja, man hat damals ja gedacht, okay, ein Jahr müssen wir durch, dann ist das Ganze hier gegessen. Jetzt, dann kommt der Impfstoff und dann gibt's wieder große Konferenzen und so weiter und so fort und es ist wieder alles so wie früher. Zieht sich ja jetzt doch nochmal so ein bisschen hin, aber trotzdem mal so ein bisschen auch in die Zukunft geguckt. Warum ist es auch über Corona und die ganze Situation hinaus in deinen Augen wichtig, dass die Arbeit, die ihr macht, stattfindet und die älteren Menschen auch digital kompetent ausgestattet werden?
Genau, also das höre ich ganz, ganz oft. Sind irgendwann nicht alle geonboardet? Sind nicht irgendwann auch alle fit mit der Technik? Welche Rolle spielt eigentlich die Pandemie? Ich wusste, egal, ob wir jetzt ein Jahr Corona haben, 2 Jahre oder ein paar Monate, das ist ein Problem, das muss man langfristig lösen, weil solange Technologie so rasant sich weiterentwickelt, werden wir immer Anlaufstellen brauchen, die uns mitnehmen, die Technologie leicht erklären. Und deswegen glaube ich, also das Problem gab es auch vor Corona. Corona hat einiges beschleunigt. Vor allem sind auch viele ältere Menschen jetzt auch mit Geräten ausgestattet. Das hat Corona auch beschleunigt. Viele bekommen die Geräte von der Familie und oftmals fehlt dann die Erklärung und die Geduld oder einfach die Distanz ist auch ein Problem. Genau, und deswegen auch wir werden früher oder später Unterstützung brauchen. Ich merke selber, wenn ich hin und wieder auch mit meinen Praktikanten zusammensitze, die sind dann 11 Jahre jünger als ich und benutzen Tools und Technik, bei der ich schon das Gefühl habe, nicht hinterherzukommen. Und ich will nicht wissen, wie das in ein paar Jahrzehnten aussieht, in einer Zeit von Crypto Natives, Metaverse und was noch alles auf uns zukommen wird in den nächsten Jahrzehnten. Deswegen ist es immer gut, ein leichtes Onboarding zu haben. Es ist immer gut, auch analoge persönliche Coachings zu haben.
Mhm. Ja. Also selber, klar, man die Besuche, also ich habe jetzt natürlich auch, wenn Corona weg wäre, würde ich natürlich meine Oma lieber direkt besuchen und den Arm nehmen und so weiter und so fort. Aber es haben sich ja jetzt auch Sachen entwickelt, wie zum Beispiel, das geht ja jetzt bei Corona-Tests los, wo man dann erstmal einen QR-Code einscannen muss oder sowas, die auch auf jeden Fall bleiben werden. Und mit der Digitalisierung werden viele, viele Sachen ja auch entbürokratisiert, hoffentlich so ein bisschen. Und auch der Papierkram so ein bisschen lösen wir uns davon und alles läuft mehr und mehr über Apps, auch im Alltag, ne? Und irgendwelche Coupons beim Einkaufen oder sowas, die kommen dann nicht mehr mit der Post, sondern da brauchst du halt dann deine App oder sowas und musst die halt einscannen oder du bezahlst mit dem Handy letztendlich. Wer weiß, wie lange es Bargeld noch gibt. Ne? Von daher glaube ich auch tatsächlich, dass das jetzt nicht nur eine Erscheinung war und man das kurz mal lösen muss. Aber ich wollte nur mal kurz von dir halt irgendwie hören, ob du, als du angefangen hast damit, auch dann wirklich schon so dieses langfristige Bild im Kopf hattest oder ob du dir gesagt hast, okay, das ist jetzt, ich habe gerade die Zeit und ich sehe, dass das ein Problem ist und ich werde das jetzt mal machen für ein Jahr, bis das hier vorbei ist und dann gucke ich aber wieder nach was anderem, denn dann ist das Problem nicht mehr so groß. Aber du siehst schon so, dass das jetzt auch eine längerfristige Aufgabe wird von dir.
Ja, ich muss sagen, ich habe es relativ schnell gemerkt und auch gesehen. Ich habe während der Coachings immer wieder recherchiert, geschaut, was gibt es eigentlich im Ausland, wie sieht's aus mit dem demografischen Wandel, was wird denn aktuell digitalisiert, was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu? Also auch der Gesundheitsbereich wird komplett digitalisiert, also Stichwort E-Rezept. Es gibt so viele Themen und so viel Nachholbedarf. Das heißt, wir brauchen also für diese große gesellschaftliche Herausforderung extrem viel Manpower. Und das ist, ich wusste, dass es keine leichte Herausforderung ist, aber ich hatte von Anfang an so viel Spaß daran und ich habe gesehen, wie schön sich das auch entwickelt. Und ich habe auch gesehen, dass es nicht nur den Alltag für diese Generation wahnsinnig erleichtert, sondern dass sie Freunde finden, dass wir Jung und Alt wieder zusammenführen und dass es für beide Generationen von Vorteil ist, wieder einen Weg zueinander zu finden. Und deswegen habe ich schon von Anfang an eigentlich das ganz große Bild vor Augen gehabt. Ich habe mir sofort vorgestellt, mein Gott, stell dir mal vor, ältere Menschen bewegen sich genauso unabhängig wie wir in der digitalen Welt und können sich vernetzen, können Online-Angebote nutzen. Und ich habe mir direkt ich habe mir die Plattform auch sofort vorgestellt. Das hat natürlich einen Vorteil, wenn man vorher in einer Tech-Firma gearbeitet hat, dann weiß man auch, was möglich ist, dann kann man auch ein bisschen weiter träumen und auch irgendwie sich alles zusammenbasteln und malen und kreativ sein. Genau, also ich wusste, das ist nicht eine Sache von einem Jahr oder ein paar Monaten, sondern das wird was Größeres und darauf hatte ich richtig Bock.
Ja, du hast es gerade gesagt, die Zeit im Tech-Startup hat dir so ein bisschen geholfen, groß zu denken oder dich zu trauen, groß zu denken. Was ist denn noch eine Sache, wo dir diese 2 Jahre, die du im Startup, vor allem in so einer Anfangsphase auch dabei warst, die dir jetzt wiederum dann bei deiner eigenen Gründung geholfen haben? Wenn du das auf 1, 2 reduzieren müsstest.
Boah, ich habe in der Zeit so viel gelernt. Also ich habe gelernt, wie man Strukturen und ein Team aufbaut. Also was sind die ersten Schritte, die man machen muss, beziehungsweise was mir am allermeisten geholfen hat, oder okay, 2 Sachen. Wie testet man überhaupt richtig? Also wie entwickelt man überhaupt ein Produkt? Ja, bis es irgendwann ein Prototyp oder ein MVP ist. Und aber auch, welche Tools brauche ich am Anfang? Genau. Also das Werkzeug und die einzelnen Schritte gerade am Anfang. Das habe ich, das lernt man natürlich, wenn man ein Startup von Anfang an begleitet und damit wächst. Ich weiß gar nicht, ob ich so selbstsicher in die Gründung gegangen wäre, wenn ich diese 2 Jahre nicht gehabt hätte. Ich glaube nicht.
Dann wäre jetzt noch eine Frage, glaubst du, du wärst in die Gründung gegangen überhaupt, wenn du nicht,
ja.
Okay. Alles klar, also das hätte
auf jeden
dich
Fall.
Nicht.
Ich wusste schon immer, ich werde irgendwann gründen. Ich wusste nur nicht, in welchem Bereich und was genau. Und ich habe mich vorher nicht bereit gefühlt, aber ich wusste, ich will etwas bewegen, ich will etwas Größeres machen. Ich wollte ja als Teenager oder auch als Kind immer Lehrerin werden und bin es nicht geworden, weil es mir zu klein war. Ich wusste, ich möchte Unternehmerin sein und größer denken und etwas bewegen.
Ja, cool. Fand ich nur so spannend, um das noch mal zu hören, ob du sagen würdest, also klar, es kann nicht schaden, mal Startup-Luft zu schnuppern, wenn man sagt, man möchte sowieso oder hat auch dieses innere Bedürfnis, irgendwann mal was Eigenes, Größeres irgendwie zu starten und aufzubauen. Aber es ist jetzt nichts für dich gewesen, was sozusagen eine Voraussetzung war, dass du es letztendlich gemacht hast. Bei dir war es ja jetzt auch so, dass du nicht aus dem Startup dann ausgestiegen bist, sondern das war ja vorher schon geplant, dass du dann eine Pause machst. Und super spannend. Du hast gerade gesagt, ihr habt ja diese Erzählabende auch. Ich habe gesehen, ein Thema jetzt aktuell ist ja auch so ein bisschen Zeitzeugen aus der DDR. Und ich selbst habe vor kurzem auch erst angefangen, mich nochmal so ein bisschen tiefer und intensiver mit meiner eigenen Oma auch zu unterhalten. Also ich habe nur noch eine Oma, sag ich mal, die noch am Leben ist und leider nicht mehr so viele andere Gesprächspartner aus der Generation. Und habe dementsprechend auch vor ein, zwei Jahren dann angefangen, auch in der Zeit, die ich mit ihr verbringe, intensiver und so auch nochmal sie zu fragen. Also eigentlich nur sie zu fragen über Geschichten von damals, als sie kleiner war, Geschichten aus dem Krieg und so weiter und so fort. Und das waren einfach für mich so unglaublich wertvolle Gespräche und ich habe meine Oma nochmal komplett neu kennengelernt von einer ganz anderen Seite, weil das nie so Sachen waren, die ich, als ich kleiner war mit 16 oder so, waren das jetzt nicht die Fragen, die ich halt meine Oma gefragt habe. Dementsprechend vielleicht auch mal so ein bisschen so eine übergreifende Frage. Gibt es was, was du, weil du hast jetzt ja auch viel an diesen Erzählabenden wahrscheinlich auch selber teilgenommen, hast viel Kontakt und viele Geschichten gehört von älteren Menschen. Was gibt's von der, da können wir wahrscheinlich auch einen ganz eigenen Podcast drüber machen, aber vielleicht fallen dir da auch ein, zwei Sachen auch nochmal ein, die du von der Lebenserfahrung von den Menschen, mit denen du jetzt gesprochen hast, auch gelernt hast, die dir jetzt auch quasi helfen, im übertragenen Sinne beim Aufbau von deinem Startup. Ist nicht so eine einfache Frage, glaube ich. Kannst du auch gerne mal kurz überlegen.
Da fällt mir doch sofort was ein. Nee, also ich denke schon sehr, sehr viel über die Gespräche nach, weil ich das selber sehr, sehr spannend finde. Das ist für mich dann auch, klar, es ist auch ein Job, ja, zu erfahren, was wollen sie, was kann man entwickeln, was kann man besser machen. Also der Austausch ist super wichtig, aber mich interessiert das ja auch. Also so wie du das gerade erzählt hast, so hat es sich für mich auch angefühlt. Ich, in meinem Alter kann ich jetzt Fragen gezielter stellen. Ich habe eine ganz andere Neugier als vielleicht früher. Und die Geschichten sind so spannend. Also das ist auch so traurig, dass wir irgendwann die Generation verlieren und nicht mehr so viele Zeitzeugen haben. Aber was ich auf jeden Fall von älteren Menschen sehr schätze und mir auch gerne eine Scheibe abschneide, ist die Gelassenheit. Die Gelassenheit und die Belastbarkeit. Also das ist so eine, es wird schon alles gut werden und manchmal setzen wir uns extrem unter Druck, also ich persönlich auch, alles muss schnell gehen, wir sind super ungeduldig und also auch in Zeiten der Digitalisierung, sobald wir den Bus irgendwie in Berlin verpassen und ich muss dann 10 Minuten warten, dann dann
merke ich einfach, wie
was für einen Stress ich eigentlich habe und aber bei älteren Menschen ist das so, die sind die haben so eine Gelassenheit und so eine Ruhe, ja, es wird schon werden, nimm dir die Zeit, mein Gott, wenn du es nicht in deinen 30ern machst, dann machst du in deinen 40ern und wenn nicht in deinen 40ern, machst du in deinen 50ern und und auch die Belastbarkeit ist erstaunlich, ne, also und die Neugier, das finde ich auch Wahnsinn. Also ich habe manchmal auch wenig Geduld. Also nehmen wir an, ich muss mich jetzt in viele verschiedene Tools reinarbeiten. Dann bin ich auch ungeduldig. Ja, also ich möchte ein schnelles Onboarding. Ich möchte mir das am liebsten das Wissen spritzen. Ja, ich möchte sofort alles können. Und die meisten, die zu uns kommen, sind 80 plus. Und das, was wir den ganzen Tag erklären, ist wie eine neue Sprache zu erlernen. Und dass sie noch die Bereitschaft, die Neugier haben, wirklich was Neues zu lernen, mitzumachen, das ist super erstaunlich. Also Wahnsinn. Und was ich auch total stark finde, ist die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Unsere Teilnehmer kommen meistens, wenn sie zum Coaching kommen, sind sie mindestens eine Viertelstunde früher da. Liegt aber natürlich auch daran, dass sie nicht wie wir Uber und Co. nutzen, sondern dass sie mit Öffentlichen fahren und immer einen Puffer einplanen. Klar. Und auch immer sagen, lieber komme ich eine halbe Stunde oder 40 Minuten früher und lese noch oder drehe noch mal eine Runde um den Block, als wenn ich dich jetzt warten lasse und zu spät komme. Ja. Also unsere Teilnehmer kommen eigentlich nie zu spät, sind super verbindlich. Mhm. Und das ist etwas total Schönes und Erfrischendes, was ich selber im Alltag echt vermisse, weil wir haben so viele Möglichkeiten, Termin zu verschieben, Termin abzusagen oder auf den letzten Drücker. Genau, oder wir haben 10 Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Ja, also zusammengefasst, die Gelassenheit, die Neugier, die Belastbarkeit und die Zuverlässigkeit. Da sehe ich eigentlich die größten Unterschiede zwischen den Generationen.
Gibt es eine Geschichte oder eine so Lebenslektion, wenn man das so nennen darf, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
Eigentlich eine ganz lustige Situation. Ich habe mit einer älteren Dame gesprochen. Ich war in einer Seniorenresidenz und habe sie besucht und ihr Coaching gegeben. Und sie hat erzählt, dass sie vor einigen Jahren ihren Partner verloren hat, nach vielen, vielen Jahren. Und genau, dann hat sie sich aber im Alter neu und frisch verliebt und hat jetzt einen neuen Partner, der auch wesentlich jünger ist. Und dann hat sie mir die Geschichten erzählt aus ihrer Beziehung. Und ja, ich habe dann festgestellt, dass auch im Alter Eifersucht eine Rolle spielt und dass es Themen gibt, die lassen auch im Alter nicht nach. Also ich war richtig überrascht, weil ich dachte immer, okay, irgendwann haben wir alle Themen ausgelutscht oder wir haben schon so viel gelernt und schon so viele Beziehungen geführt, dass wir das Thema Eifersucht und ein paar andere Themen nicht mehr relevant sind. Aber das war für mich eine Überraschung, dass es immer weitergeht. Also hat Vor- und Nachteile. Ich finde es schön, dass man sich im Alter dann nochmal verliebt und nochmal von vorne anfängt, aber ich war auch ein bisschen erschrocken darüber, dass gewisse Dinge sich nie verändern. Weil Mensch einfach Mensch ist, egal wie alt er ist.
Ist ja auch schön, dass ein paar Dinge einfach menschlich bleiben und auch im Alter noch so sind. Ja, bei Gesprächen mit meiner Großmutter war es auch tatsächlich so, dass es sehr erfrischend für mich war oder es sehr viel Mut gemacht hat, einfach sich auch Sachen zu trauen, von basierend auf ihren Erzählen, weil damals war es halt nochmal irgendwie eine ganz andere auch Dynamik zwischen Frau und Mann auch natürlich. Bei ihr war es halt so, dass sie sich immer untergeordnet hat, weil mein Opa halt auch sein eigenes Unternehmen hatte mit einer Werkstatt. Und sie dann einfach auch in der Werkstatt natürlich gearbeitet hat, aber eigentlich hatte sie ganz andere Träume und Vorstellungen, konnte die aber immer nicht umsetzen. Und so im Nachhinein, im Reflektieren, wenn man mit ihr gesprochen hat, sind das halt so Sachen, die sie halt gerne anders gemacht hätte. So, aber jetzt nicht mehr die Zeit dafür hat. Und das finde ich mal sehr wertvoll oder fand ich sehr wertvoll, das so zu hören. Und ich kann mir vorstellen, dass der Kontakt mit den Menschen, mit denen du auch in Kontakt dann bist alltäglich, dass dir auch wahrscheinlich irgendwie auch hilft, ab und zu mal solche Art von Geschichten zu hören, zu sagen, ja, ich bin ja auf dem richtigen Weg und ich mache das, worauf ich Bock habe. Das hat man ja am Anfang jetzt hier vom Interview auch schon gehört, dass du da irgendwie genau das gefunden hast, was zu dir passt, Menschen zu helfen, was Eigenes aufzubauen, was Größeres und dich der Kontakt zu älteren Menschen irgendwie auch dann bestärkt bei dem, was du jetzt vorhast.
Genau, und du erinnerst mich jetzt an zwei Punkte und auch Facts. Fast 90% der Teilnehmer, die zu uns kommen, sowohl Stammtische als auch Coachings, sind Frauen. Und genau, das war für mich auch überraschend. Viele kommen zu uns und sagen, Computer und Technik hat mein Mann immer übernommen. Genau. Und das war mir auch nicht klar. Aber macht natürlich total Sinn. Einfach aufgrund der Rollenverteilung. Das heißt, ganz oft passiert das, dass die Damen dann ihren Partner verlieren und dann total aufgeschmissen sind mit der Technik, weil sie sich damit so gut wie nie auseinandergesetzt haben. Nicht gebraucht haben, nicht konnten, nicht wollten. Es ist immer unterschiedlich. Es gibt auch einige, die haben einfach nicht die Motivation. Aber klar, es ist eine andere Generation, eine ganz andere Zeit, auch eine Entwicklung der Technik. Und eine Dame meinte zu mir, ihr Mann liegt im Sterben, ist im Krankenhaus und ihr ist klar geworden, dass sie nicht mal Online-Banking nutzen kann. Sie könnte nicht mal die Rechnung begleichen und es hat total Angst und hat auch keine Kinder und keine Familie, die ihr das erklären und war total verzweifelt, ängstlich und auch gestresst. Das ist etwas, das war mir vorher auch nicht bewusst, dass gerade Frauen betroffen sind. Und der zweite Punkt das Thema Mut. Ganz am Anfang, als ich noch auch gar keine Einnahmen hatte und einfach kostenlose Stammtische angeboten habe, habe ich extrem viele freiwillige Zahlungen erhalten, von den Teilnehmerinnen vor allem, weil sie gesagt haben, also die haben mich von Anfang an super supported, weil sie gesagt haben, ich finde das so schön, dass du das aus eigener Kraft, dass du es alles in die Hand nimmst, dass du es umsetzt, dass du deinen Traum verwirklichst. Und ich habe ja auch jeden von Anfang an mit auf die Reise genommen und war super transparent. Also vom ersten Stammtisch an habe ich alle mitgenommen und immer erzählt, was ich gerade mache und was die Vision ist. Und viele kommen seit 1,5 Jahren wirklich jede Woche. Das ist Wahnsinn. Und die wollten mich natürlich unterstützen, weil die gesagt haben, Joya, in deinem Alter hätten wir das nicht machen können. Und wir wollen, dass du das verwirklichst. Das ist eine gute Sache und deswegen wollen wir dich auch finanziell unterstützen und sagen das auch natürlich gerne weiter und machen Werbung für dich. Super, super supportive und total schön.
Ja, mega, mega cool. Besseres Testimonial gibt's ja gar nicht.
Ja, die sind so, also das ist wirklich so eine eingeschworene Einheit. Also auch als wir im Dezember die Crowdfunding-Kampagne gestartet haben, aus dem Boden gestampft. Ich bin morgens wach geworden, habe gesagt, okay, ist jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt. Der nächste Lockdown steht vor der Tür. Wir haben gerade 2 Preise gewonnen, haben ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir haben die Lösung, wir müssen es jetzt vergrößern, müssen mehr Menschen helfen, machen jetzt der Crowdfunding-Kampagne und ja, jeder hat sofort gesagt, hey, mach ich mit. Wir mussten irgendein Video drehen. Es war Dienstag, Mittwoch sollte gedreht werden. Wir hatten weder Location, noch hatten wir Darsteller, Unterstützung, Kamera. Wir hatten nichts, kein Budget, gar nichts. Und am nächsten Tag haben wir morgens um 9 gedreht und alle Teilnehmer waren dabei, haben sich bereit erklärt, haben ihre Wohnung gestellt, haben Brötchen mitgenommen. Also das war die Bereitschaft und der Support. Wenn der nicht so wäre, wie er ist, dann glaube ich, wäre es alles viel, viel komplexer und würde auch nicht annähernd so viel Spaß und Freude machen.
Ja, das ist ja das Schöne, wenn es auch noch Spaß macht, ne? Ich habe gesehen, genau, dass du bei LinkedIn stehen hast, du bist Chief Empathy Officer. Oftmals steht das CEO ja das E für was ganz anderes. Warum ist dir Empathie so wichtig? Bei dem, was du machst.
Also, ich habe viele Jahre mich immer gefragt, welche Position am besten zu mir passt oder wo ich mich langfristig auch sehe und wohlfühle. Und zwischenzeitlich hatte ich auch wirklich Downs, weil ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie eine Sache alleine macht mir nicht Spaß oder ich hab das Gefühl, ich habe keine Superpower oder so ein Skill, was außergewöhnlich ist. Also ich kann viele Sachen gut, aber nicht eine Sache krass oder besser als die Mehrheit. Und irgendwann mal während der Coachings und der Gründung habe ich gemerkt, dass für meine ganzen Positionen, also sowohl privat als auch beruflich, für mein Produkt, ist vor allem eine Sache wichtig und das kann ich besonders gut, das ist Empathie. Ja, mich in Menschen hineinzuversetzen, auch emotionale Intelligenz, ist meine Stärke. Und auch wenn ich die Trainer onboarde und fit mache im Umgang mit älteren Menschen, für die Trainings vorbereite, dann ist vor allem, also die Fragen sind ja nicht komplex. Das Allerwichtigste ist Empathie. Wie gehe ich mit Respekt älteren Menschen, wie gehe ich mit Respekt mit Menschen um? Also respektvoll. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich für das Produkt, für die Zukunft und auch als Manager ist Empathie eine der wichtigsten Skills, vor allem in Zukunft. in einer digitalisierten Welt müssen wir empathischer sein. Und ich fühle mich als Executive Officer nicht annähernd so wohl wie Empathy. Und das ist auch ein Zeichen. Das ist, also am Anfang war das eher als, ich habe es Schmunzeln aufgenommen, aber dahinter steckt eigentlich schon auch viel Kultur und Vision.
Ja, also ich denke auch, Empathie ist ein sehr, sehr wichtiger Skill, den wir in der heutigen Zeit brauchen und der durch die ganze Digitalisierung natürlich dann irgendwie auch teilweise leider auch verloren geht. Oder auch über Videocalls ist ja auch schwieriger wird, sich auch in andere Menschen einzufühlen oder auch manchmal sieht man da auch gar kein Video und hat dann nicht mal irgendwie Mimik, mit der man irgendwie zwischen den Zeilen auch noch was rausfühlen kann. Und bei dir natürlich mit der Arbeit mit Menschen, die was lernen wollen, was sie noch nicht können, umso wichtiger natürlich dann Empathie auch zu haben, sich in die Situation von den Menschen reinzuversetzen zu können und dann auch natürlich Anleitungen zu schreiben, zu formulieren, die dann auch für die Menschen verständlich sind. Ja, macht nur Sinn.
Genau, und das ist nicht einseitig, also es bezieht sich jetzt auch nicht nur auf die Trainer oder auf mich, sondern ich sehe das ja auch als Brücke zwischen den Generationen und auch ältere Menschen lernen wahnsinnig viel dann von der jüngeren Generation. Das heißt, auf beiden Seiten entsteht Mitgefühl, Empathie, Verständnis und das ist so schön an diesem Austausch, dass man bei einer Tasse Kaffee sich weiterbilden kann, aber auch wieder den Kontakt zu jüngeren oder älteren Menschen wieder hat und aufbauen kann. Und wie du schon gesagt hast, wenn wir in Zukunft weiter remote arbeiten, über Distanz kommunizieren, ist das total wichtig, trotzdem jeden mitzunehmen und zu verstehen. Also auch ein digitales Startup aufzubauen und eine Kultur zu führen, ist gar nicht so leicht und ist auch neu. Also da kommen auf jeden Fall noch einige Herausforderungen auf uns zu. Deswegen sage ich immer, Empathie ist das Wichtigste und ich kann behaupten, dass ich heute meine Superpower entdeckt habe und total froh bin darüber und dass ich das realisieren konnte.
Ja, es ist schön, wenn man das findet, was, also ist, glaube ich, einer der ersten Schritte auch, erstmal rauszufinden, was man selber auch gut kann. Und da hat dir sicherlich dann auch anscheinend das Coaching gut geholfen, das mal für dich zu sortieren, auch wenn du es vielleicht vorher schon irgendwie geahnt hast. So zum Abschluss, vielleicht nochmal so ein kleiner, habe ich nochmal so eine kleine Frage, eine neugierige. Wie lange, du hast gesagt, die älteren Menschen, die jetzt auch bei euch dann dabei sind, die sind auch quasi jetzt regelmäßig bei diesen Stammtischen dabei, bei den Erzählabenden und so weiter. Wie lange braucht es denn so für gewöhnlich, bis sie, ich sag mal, digital fit sind? Wie viele Workshops, Gruppenworkshops machen die normalerweise mit? Bis sie sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und dann sind sie aber halt noch bei den Spielern und so weiter natürlich regelmäßig dabei. Aber wie lange dauert so der Prozess normalerweise, dass ihr sagt, okay, jetzt, oder dass die Älteren von sich aus sagen, okay, jetzt fühle ich mich fit und ich kann WhatsApp schreiben und so weiter?
Also, ich habe am Anfang für die Smartphone-Kurse Einzelkarten angeboten, also für eine Privatstunde und dann irgendwann auch Dreierkarten oder Sechserkarten. Zwischendurch haben wir auch mal so eine Membership gehabt und ich habe dann überraschenderweise festgestellt, dass, also uns gibt's jetzt seit einem Jahr, dass sie immer wieder kommen. Sobald sie wissen, was möglich ist oder sobald die Berührungsangst abgelegt ist, kommen sie eigentlich fast wöchentlich oder monatlich. Das heißt, das ist eine langfristige Begleitung. Das ist nicht eine Sache, die in ein, zwei Kursstunden erledigt ist, sondern etwas Langfristiges. Das heißt, die meisten kommen wirklich jede Woche oder alle zwei Wochen zu uns. Und das ist schon über sehr viele Monate. Klar ist das was anderes, wenn man einzelne, also es gibt auch viele, die haben eine Fehlermeldung oder einen Bug oder irgendwie ein spezifisches Problem, dann kommen sie zu uns, dann erklären wir das, dann beheben wir das. Oftmals geht es um Cloud oder eben auch etwas, also auch Probleme, die wir junge Menschen haben, weil Ja, also irgendwie, wie kann man Bilder übertragen und ich habe ein neues Handy. Aber das passiert eher seltener. Meistens, also die Menschen, die zu uns kommen, sind wirklich Anfänger, die teilweise ihr Gerät vor uns das erste Mal auspacken und berühren und verstehen wollen. Wie berührt man das Gerät? Wie funktioniert Touchscreen? Und so weiter. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, langfristig. Die meisten sind also jetzt mittlerweile zwischen 6 und 12 Monaten bei
Ja,
uns.
gibt ja auch viel, viel zu lernen und nachzuholen. Und kommen ja, wie du auch gesagt hast, immer wieder neue Sachen dazu. Neue Plattformen, auf einmal gibt es
Eben, es ist wie eine
Clubhouse
Schule.
und dann ist es wieder weg und solche Sachen. Ja, wie viel gibt es denn von euch, von wie viele soziale Instagram-Kanäle oder so weiter sind schon gegründet worden?
Nee,
Noch
Instagram
nicht
ist
Thema.
bisher noch nicht so noch nicht
Ja.
so Thema. Kommt jetzt aber so langsam. Ich bin richtig stolz. Ich habe eine Teilnehmerin, also die coache ich seit Tag 1 selber. Sie möchte auch nur zu mir. Das ist die Voraussetzung, dass sie wiederkommt. Macht auch richtig Spaß mit ihr, weil sie so Lust hat, was Neues zu lernen und zu verstehen, wie wir das machen, dass sie teilweise für alle Bereiche ihr Smartphone nutzt, also ihre Einkaufsliste, ihren Kalender, also macht wirklich alles mit ihrem Smartphone, so
Macht
wie
das
du
Leben
und
ja auch
ich.
einfacher, ne?
Und auf jeden Fall, das sage ich ja, also diese Entwicklung ist so schön zu sehen, wenn sie am Anfang zu uns kommt, total genervt und verärgert sind und sich über Digitalisierung erstmal eine Stunde aufregen und sagen, früher war alles besser und ich will das alles gar nicht, aber ich muss, weil sonst komme ich nicht in den Laden oder ich komme nicht zum Arzt oder kann nicht Banking. Aber wenn sie dann irgendwann mal verstanden haben, also beziehungsweise Basiswissen haben und wissen, was alles so möglich ist und wie es auch also gewisse Funktionen auch den Tag erleichtern können, dann erreichen sie auch ein anderes Level. Dann geht es darum, was kann ich zusätzlich noch verbessern und optimieren. Dann bauen wir eine Beziehung auf, dann ist es schön bei uns, ne? So, also es ist sehr schön mit anzusehen. Und eine Teilnehmerin, die wirklich jede Woche kommt und auch schon so lange, da habe ich letzte Woche Uber erklärt und habe sie auch in ein Uber gesetzt und nach Hause geschickt. Und das fand sie so cool. Wir haben dann zusammen auf die Karte geguckt und hat gesagt, nee, wir können wirklich sehen, dass das Auto jetzt in die Straße fährt. So, und ja, und jetzt ist es da. Und siehst du, das ist das Kennzeichen. Und hat sich da reingesetzt und so, mein Gott, das war ja so bequem. Wenn ich das nächste Mal den Bus verpasse, kann ich
Ja,
mir ein
geil.
Uber bestellen. Und dann hat sie das genutzt und war total happy. Und ich war vor allem happy, als ich gesehen habe, ah, okay, sie ist zu Hause angekommen, weil ich habe meinen Account genutzt. Und dann hat sie gesagt, okay, das mache ich jetzt öfter. Und als nächstes möchte ich wissen, wie ich mit dem Handy bezahlen kann. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und das ist so schön zu
Und
sehen.
demnächst wird dann mit dem Tierroller durch die Gegend gecruised. Und der ist.
Warum denn nicht? Oder du siehst in Zukunft ganz, ganz viele auch Insta-Stories. Weil ich glaube ja, dass ältere Menschen die besten Influencer sind, besten Blogger. Die können total gut erklären, beschreiben, haben die Zeit. Wenn sie auch noch wissen, wie sie das Gerät als Werkzeug nutzen können, dann wird's total lustig. Und darauf freue ich mich, wenn alle dann online sind und ja, stell dir vor, Beauty-Blogger oder ja, Fashion-Blogger. Ich glaube, das sind die besseren
Ja,
Influencer tatsächlich.
definitiv. Die neuesten Senioren-Frisuren-Trends und so weiter. Ich würd's mega feiern,
Why not?
wenn meine Oma auch Instagram hätte und ich da dauernd irgendwelche neuen Stories von ihr sehe. Weil so ist es halt schwierig, am Leben teilzunehmen. Man telefoniert ab und zu mal. Aber wenn man wirklich einfach sieht, was sie so einen Tag über macht, das würde ich halt mega feiern.
Stell mal vor, sie würde auch zeigen, wie sie ihren Auflauf zubereitet oder packt vielleicht ein Fotobuch aus und
Mega.
erzählt etwas dazu. Oder wenn wir einen Podcast auch darstellen oder ich mal ein paar Menschen einfach interviewe und wir ja ein paar Themen, die wir auch im Erzählcafé besprechen, mit der Welt teilen, sei es Thema Liebe oder auch neulich hat meine Nachbarin mir erzählt, wie die Reaktion von ihrem damaligen Chef, als sie das erste Mal einen Hosenanzug trug. wie verpönt das eigentlich war und wie sie sich dabei gefühlt hat. Und ja, es gibt so viele spannende Themen und auch, wir haben ganz, ganz viele Damen aus der DDR, die so gerne ihre Geschichten teilen, so, so gerne. Und auf der anderen Seite habe ich ganz viele Freunde und auch ein Netzwerk, die total Lust haben, diese Geschichten von Zeitzeugen zu hören und zu erfahren. Wie war das damals? Also das ist doch viel schöner und spannender als, ja, Geschichtsbücher zu lesen oder sich YouTube-Videos anzuschauen. Solange wir das noch.
Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, weil, also ich finde auch, da steckt mega viel Potenzial drin, solche Geschichten auch noch viel mehr zu hören. Wenn man sich jetzt angesteckt gefühlt hat von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, wie kann ich denn zum Beispiel zum Abschluss nochmal ganz kurz, wie kann ich an den Erzählabenden zum Beispiel teilnehmen? Wie komme ich da hin? Ich glaube, es gibt www.silber-salon.de, eine Seite, da kann man sich anmelden, habe ich gesehen. Ist das auch für jedermann möglich? Habe ich jetzt so verstanden? Ja, okay, cool. Mhm. Das heißt einfach über den Link in den Shownotes oder www.silber-salon.de, da kann man sich anmelden für die Erzählabende, Spielabende und da einfach dazukommen. Und ansonsten, wenn es, ja, wenn ihr Hörer, Hörerinnen eine Mutter habt oder eine Großmutter, wo ihr meint, die könnte auch noch ein bisschen Nachhilfe gebrauchen und ich würde es auch feiern, wenn sie irgendwann mal einen Instagram-Account hat, dann könnt ihr da auch gerne wahrscheinlich vorbeischauen und ja, ihr seid aktuell noch in Berlin, aber ich glaube, ihr habt vor, euch ein bisschen weiter in Deutschland auch auszubreiten, damit es euch dann zukünftig auch woanders gibt. Und um das dann zu erfahren, folgt man euch vielleicht bei Instagram, wenn man Instagram hat. Oder auch guckt ab und zu mal auf die Webseite bei euch, um zu sehen, wo ihr euch dann zukünftig auch noch in welchen Städten Deutschlands mit den Trainings zu finden seid. Korrigiere mich jetzt gerne nochmal, wenn ich da was Falsches erzählt habe. Oder ergänze gerne nochmal.
Das war alles richtig. Genau, wir suchen natürlich fleißig weiterhin nach Studenten, Unterstützer. Also das heißt, wir haben ja die Stammtische, Erzählcafé, Literaturkreis, Spieleabend, das ist auch kostenlos. Da haben wir auch Ehrenamtliche, die unterstützen und die Abende wirklich fantastisch gestalten. Und auf der anderen Seite haben wir die Kurse, die finden ja analog statt in Moabit. Bisher nur, aber hast du schon richtig gesagt, wir wollen in Zukunft so vielen Menschen wie möglich helfen und dazu müssen wir auch lokal, ja, lokal sein und uns vergrößern. Auch außerhalb der Metropole gibt es gerade sehr, sehr viele, die im ländlichen Gebiet auch vereinsamt Hilfe brauchen. Und das heißt, wenn jemand Interesse an einem Kurs hat, für Oma, Opa, oder die Eltern, dann kann man das, kann man einen Kurs, einen Schnupperkurs per Anruf buchen, einen Termin vereinbaren, individuell mit dem Trainer. Und für die Stammtische, wie du gesagt hast, genau, einfach über die Webseite brauchen wir nur eine E-Mail-Adresse und den Namen und dann können wir einen Einladungslink automatisch verschicken.
Cool. Genau. Ja, ich werde auf jeden Fall das nächste Mal beim Erzählabend vorbeischauen und sag an der Stelle erstmal danke, liebe Joya, für die Einblicke bei dem Aufbau vom Silbersalon und vor allem auch ein paar Geschichten von deinen Kundinnen und Kunden.
Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war's für diese Woche mit dem Podcast. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest das eine oder andere mitnehmen für deine eigenen Ideen. Oder es war einfach ein kleiner Anstupser für dich, nochmal den Kontakt zu deinen Großeltern oder auch zu deinen Eltern zu intensivieren und hier ja nochmal mehr über das Leben und die Geschichten von ihnen herauszufinden und ihnen vielleicht bei der einen oder anderen technischen Sache unter die Arme zu greifen. Vielleicht interessieren sie sich ja auch für NFTs mittlerweile. Wer weiß. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen auch wieder dabei bist, wenn ich mich mit Josef Brunner unterhalte, ein Seriengründer und ja, was er alles in seiner Reise bisher erlebt hat und warum der Schmerz da bei ihm jedenfalls ganz essentiell dazugehört. Darum geht's in zwei Wochen. Von daher folgt dem Podcast hier, damit du das nicht verpasst. Und hinterlasse mir, wie gesagt, vielleicht mal so 1, 2, 3, 4 oder auch gerne 5 Sternchen bei Spotify. Das hilft mir bei dem Algorithmus. Mach's gut, bleib gesund und spring rein. Bis dann.